So, ihr Lieben.
Letzte Runde fast für heute. Was wir jetzt vorhaben, wird sehr, sehr spannend. Vielleicht für den einen oder anderen auch ein bisschen. Und wenn ihr so dieses Gefühl habt, dass es euch in der Magengegend grummelt, ja, dann seid bitte mit mir böse, ja? Aber nicht mit dem Wort Gottes, okay? Ich möchte mit euch ein paar Themen ansprechen, die mir auf dem Herzen liegen. Nicht, weil sie, Ich möchte Themen ansprechen, weil sie mir auf dem Herzen liegen, weil ich glaube, dass in der letzten Zeit unter uns immer mehr bestimmte Gedanken sich breit machen oder bestimmte Gedankengänge, die auf Argumentation oftmals beruhen, die nicht wirklich biblisch sind. Ich möchte an einigen Beispielen unbiblische Argumentation mit euch besprechen. Damit möchte ich die Themen nicht ausführlich behandeln. Das geht in der Zeit nicht, okay? Nur, dass ihr wisst, was ihr erwarten könnt, was ihr nicht erwarten könnt. Wir werden jetzt einige Themenbereiche ansprechen, können wir sie nicht ausführlich behandeln, okay? Es wird dann sehr einfach sein, irgendeine Frage zu stellen, was ist damit, oder müssten wir noch eine Stunde dazu? Und das wäre möglich, aber wir haben den Zeitrahmen nicht. Ich möchte einfach einige Argumente, die ich immer wieder höre, aus meinem persönlichen Gespräch, ihr könnt sagen, ich sehe das ganz anders, ich glaube deswegen an eine andere Sache, das ist eure Sache. Ich möchte Argumente, die ich immer wieder höre, nehmen und euch zeigen, warum ich glaube, dass wir zu oft auf biblische Scheinargumente hineinfallen. Versteht ihr, was ich meine? Dass wir zu oft Scheinargumente nehmen und das für biblisches Studium halten, deswegen dann Theorien annehmen, die nicht notwendigerweise diesen Theorien, die der biblischen Wahrheit entsprechen. Und die Fälle, die ich mir ausgesucht habe, sind heiße Eisen, ich weiß. Es macht wahrscheinlich echt bum bum auf den Tretminen, aber manchmal muss man trotzdem auf die Tretminen, nicht wahr? Aber wir haben ja gesagt, die Bibel wird uns leiten. Ich möchte mit euch einige Fragen ansprechen, die immer wieder gestellt werden oder Argumente angesprochen, die immer wieder gebracht werden in Bezug auf die Frage der Dreieinigkeit, auf die Frage der Gottheit Jesu, der Mondsabbate, der Festsabbate und Auslegung von Daniel und Offenbarung, die in die Zukunft weisen. Das hat eigentlich Stoff für einen Bürgerkrieg, okay? Ich weiß. Aber es ist trotzdem wichtig. Weil es ist eine Sache, Fehlargumentation auf dem liberalen Sektor zu erkennen und genau zu analysieren und sagen, deswegen ist das falsch. Manchmal ist man auf dem eigenen Auge blind, nicht wahr? Und ich war auf einigen dieser Augen blind. Ich spreche diese Dinge deswegen an, weil ich selbst eine ganze Zeit lang der Meinung war, vor einigen Jahren, zum Beispiel, dass der Heilige Geist keine Person ist. Ich war eine ganze Reihe Zeit der Meinung auch, oder habe darüber überlegt, ob Jesus überhaupt Gott ist. Und ich war eine ganze Zeit lang der Meinung, dass bestimmte Dinge in der Zukunft vielleicht sich auch erfüllen müssen. Daniel 12 zum Beispiel. Und ich möchte euch einfach zeigen, was ich durch Bibelstudium gefunden habe, nicht so sehr, um diese Theorien jetzt zu widerlegen, sondern einfach zu zeigen, warum bestimmte Argumente, die mir sinnvoll erschienen, einer biblischen Argumentation nicht wirklich standhalten. Ist das fair? Okay, einige nicken, andere gucken etwas konsterniert. Einige Argumente, die oftmals... Wir fangen mal einfach mit einem ganz heißen Eisen an, okay? Da haben wir es mal weg. Die Frage mit dem Heiligen Geist. Jemand hat einmal gesagt, und das war ein sehr gutes Statement, glaube ich, dass diese Debatte mehr Hitze erzeugt hat als Licht. Ich weiß nicht, ob ihr es in euren Adventgemeinden auch schon erlebt habt. Ich habe das bei mir erlebt, wo ich herkomme. Und ich glaube, einige Punkte sind wichtig, mal angesprochen zu werden. Ich gebe euch einfach mal ein paar Argumente, die ich gehört habe, die ich selbst geglaubt habe. Wenn ihr sagt, ihr habt noch anderes, das ist gut und schön, aber ich gebe euch einfach mal ein paar. Wir wollen sehen, einfach wie die Bibel bestimmte Punkte was biblische Argumente sind, was nicht. Ein Argument, das ich immer wieder gehört habe, war, wenn ich das Neue Testament durchlese, kommt fast nur der Vater und der Sohn vor. Habt ihr das Argument schon mal gehört? Ist euch das bekannt? Das Argument ist, man liest das Neue Testament durch und fast in jedem Brief, in jedem Gruß ist immer der Vater und der Sohn, der Vater und der Sohn, der Vater und der Sohn und er kommt, der Heilige Geist wird erwähnt nur an ganz wenigen Stellen. Das ist eine tatsächliche Beobachtung, das stimmt. Es ist wahr, dass der Heilige Geist ganz selten in der Bibel vorkommt. Er wird selten erwähnt und es gibt einige Stellen, die dann auch noch umstritten sind. Man sagt zum Beispiel Matthäus 28, 19, 20 sind hinzugefügt. Es gibt einige wenige Stellen Und man sagt aber, weil das so selten vorkommt, kann das nicht wirklich eine biblische Lehre sein. Jetzt, wenn das Argument einmal wirklich durchdenkt und man mit anderen Beispielen vergleicht, ist das eine logische Argumentation? Nehmen wir mal das Beispiel vom Untersuchungsgericht. Wie viele Stellen in der Bibel gibt es über das Gericht vor der Wiederkunft? Das ist schon eine ganze Menge, oder? In den kleinen Propheten gibt es viele Stellen über das Gericht. Wie viele Stellen sprechen davon, dass das Gericht 1844 begann? Wie viel? Eine einzige. Wenn ich diese Logik annehmen würde, müsste ich sagen, 1844 kann nicht richtig sein, weil an fast allen Stellen, bis auf eine, wo von Untersuchungsgericht gesprochen wird, wird kein Datum angegeben. Seht ihr die Logik? Wenn das eine so ist, dann muss das andere auch so sein. Da wir aber an 1844 festhalten, kann dieses Argument. Das ist ein Beispiel für ein falsches Argument. Übrigens, ich werde euch gleich ein Beispiel geben für falsche Argumente für die Wahrheit. Okay, wir wollen, das fällt mir gerade ein, das ist vielleicht ganz gut, dass wir nicht nur Dinge nehmen, die vielleicht umstritten sind, sondern auch vielleicht Theorien, von denen wir wissen, dass sie wahr sind, die man trotzdem falsch begründen kann. Okay, ich gebe euch mal ein Beispiel. Wir alle sind uns einig, dass der Sabbat gehalten werden muss, oder? Habt ihr schon mal das Argument gehört, dass der Sabbat gehalten werden muss, weil die Bibel sagt, es ist ein ewiges Zeichen? Schon mal gehört? Ist das ein gutes Argument? Das ist ein biblisches Argument. Das steht doch ganz klar, ein ewiges Zeichen, also müssen wir den Sabbat halten, oder? Das Problem ist, das Wort ewig meint nicht immer ewig. Und spätestens, wenn ihr dann das Thema der von den 1000 Jahren und dem Höllenfeuer, das herabfällt, studiert, müsst ihr euren Bibelstundenkontakten sagen, ja, eigentlich heißt ewig nicht ewig. Wenn ihr mir vor den Sabbat auf das Fundament gestellt habt, da steht ewiges Zeichen, deswegen müssen wir ihn heute noch halten, dann wird er euch zu Recht fragen, ob ihr wirklich folgerichtig denkt. Wir halten den Sabbat nicht, weil dort steht ein ewiges Zeichen, weil es gibt viele Dinge, die in der Bibel ewig genannt sind, die heute nicht mehr gültig sind. Oder die aufgehört haben. Samuel sollte ewig am Tempel dienen, zum Beispiel. Das heißt, es gibt bestimmte Argumente für die Wahrheit oder gegen die Wahrheit, die nicht wirklich biblisch sind, aber die so überzeugend oft sind, dass wir so schnell darauf reinfallen. Und ein Argument ist, es kommt so selten vor, es kann nicht wirklich sein. Übrigens, wenn jemand sagt, es ist hinzugefügt worden und das steht nicht im Originaltext, das sind alles gefälschte Texte. Wer hat das zuerst gesagt? Sollte Gott gesagt haben. Ich sage euch eine Sache, die mir liegt mir auf dem Herzen. Jede gründliche biblische Lehre kann belegt werden, ohne dass ich an irgendwelchen Texten irgendwas herumschnipple. Ich sage euch etwas aus meiner praktischen Erfahrung als Missionar. Ich studiere mit Mormonen, ich studiere mit Zeugen Jehovas, ich studiere mit Moslems und mit vielen anderen Gruppen. Und die meisten dieser Gruppen haben folgende Attitüde zur Bibel. Sie sagen, die Bibel ist ein wunderbares Buch, solange sie unsere Lehren bestätigt. Und wenn es irgendetwas gibt in der Bibel, was nicht mit der Lehre der Mormonen oder nicht mit der Lehre des Koran oder nicht mit der Lehre der Zeugen Jehovas übereinstimmt, dann ist die Bibel an dieser Stelle falsch übersetzt. Es ist jedes Mal das Gleiche. Ich habe es jetzt so oft erlebt, dass ich das Muster erkannt habe. Lasst uns hüten davor, diese gleiche Argumentation selbst anzunehmen, dass wir sagen, wir haben jetzt die Wahrheit erkannt, leider gibt es ein paar Bibeltexte, die dagegen sprechen, aber zum Glück haben wir im Internet so viele Stellen gefunden, die jetzt doch nahelegen, eventuell könnte das gefälscht sein. Lasst uns davor hüten. Das ist kein biblisches Argument. Jede biblische Lehre kann durch die gesamte Schrift belegt werden. Ein anderer Punkt. Oft genannt, wenn man die frühen Schriften von Ellen White liest zum Beispiel, wird da niemals vom Heiligen Geist gesprochen. Ihr wisst, dass ihre ersten Aussagen zum Heiligen Geist sind relativ spät, nicht wahr? Interessanterweise, nachdem James White gestorben ist und so weiter, ihr kennt wahrscheinlich die Debatte darum. Und man sagt, okay, am Anfang war wahrscheinlich das Original und je länger sie gelebt hat, wahrscheinlich war sie ein bisschen dement und ein bisschen krank. Aber wahrscheinlich ist dann hinten warum irgendwann mal was hinzugefügt worden. Jetzt ist das Argument, am Anfang hat sie nichts darüber geschrieben, später schon. Und die Frage, die man gestellt wird, warum hat sie damals nichts darüber geschrieben? Das ist das Argument, nicht wahr? Wenn es den Heiligen Geist gibt als Person, hätte sie ihn doch schon in frühe Schriften und in den Büchern anreden können und beschreiben können. Warum hat sie es nicht gemacht? Jetzt, natürlich ist die Frage, warum, immer schwer zu beantworten, weil wir wissen nicht alles. Aber nehmen wir mal das Argument und wenden es mal auf einen völlig anderen Zusammenhang an, okay? Nehmen wir mal zum Beispiel Matthäus und dort Kapitel 8. Matthäus Kapitel 8. Und zwar in 28. Ihr kennt die Geschichte. Wer wird dort geheilt? Wer wird dort geheilt? Dort werden zwei Dämonen, also zwei von Dämonen besessene Menschen geheilt. Wie viel? Zwei. Jetzt schauen wir mal zu Markus, Markus 5. Übrigens, nebenbei, welches ist wahrscheinlich, sagen uns viele Bibelgelehrte, ob das stimmt, weiß ich nicht, ist so vollkommen egal eigentlich auch. Wahrscheinlich ist Markus das jüngste, das älteste, also das am frühesten geschriebene von allen Evangelien. Was sagt Markus 5 in Kapitel 5? Markus 5. Wie viel? Einer. Markus, warum schreibst du nur von einem, wenn es, wie viel waren? Zwei. Oder hat sich vielleicht Matthäus geirrt? Hat vielleicht Matthäus im Nachhinein noch einen hinzuerfunden? War es vielleicht am Anfang wirklich nur einer? Seht ihr, wenn ihr dieses Argument logisch weiterspinnt, seid ihr genau dort, wo die liberale Bibelkritik ist. Ihr spielt dann Texte gegeneinander aus. Und wenn man Texte bei Ellen White gegeneinander ausspielt, dann macht man genau den gleichen Fehler, als wenn moderne Bibelkritiker in der Bibel Texte gegeneinander ausspielen. Noch ein Argument. Die Bibel oder viele unserer Pioniere haben das nicht geglaubt, sind im Glauben gestorben, werden im Himmel sein, aber Gott würde doch nicht zulassen, dass sie in den Himmel kommen, ohne diese Wahrheit erkannt zu haben, oder? Das Argument schon mal gehört? Schlag mit mir auf Nehemia. Nehemia. Und zwar Moment, genau, und Nehemia 8. Das ist ein interessanter Vers. Das ist wirklich ein spannender Vers. Nehemia 8, Vers 17. Nehemia 8, Vers 17. Schaut mal. Nehemia 8, Vers 17. Und die ganze Gemeinde derer, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, machten Laubhütten und wohnten in den Hütten, denn die Kinder Israels hatten es seit der Zeit Josuas, des Sohnes Nuns, bis zu diesem Tag nicht so gemacht und sie hatten sehr große Freude. Ich weiß nicht, ob ihr gleich begreift, was hier steht. Wenn ihr die gesamte Zeitgeschichte von Israel anschaut, wo war Nehemia ungefähr? Das Volk ist Israel. Wo ist Nehemia ungefähr? Zeitlich gesehen. Ziemlich weit am Ende, ja? Also nehmen wir uns mal vor, hier ist Mose, nicht wahr? Dann kommt Josua, dann kommen die Richter, dann kommt David und also Saul, David, Salomo, dann die ganzen Könige, das Exil in Babylon, danach kommt die Rückführung, dann kommt Esra und irgendwann kommt Nehemia, fast am Ende sozusagen, ja, zeitlich gesehen. Und jetzt sagt die Bibel, zur Zeit von Nehemia ist das Laubhüttenfest zum ersten Mal so gefeiert worden wie zur Zeit von Josua. Was sagt uns das? In all den Jahrhunderten, zur Zeit der Richter, zur Zeit von David, von Daniel, von Jesaja, von all den Propheten ist das Laubhüttenfest nicht so gefeiert worden, wie es in der Bibel steht. Heißt es jetzt, dass die alle nicht im Himmel sein werden? Der Punkt ist nur, das Argument, seht ihr, ist unbiblisch. Denn offensichtlich kann Wahrheit auch ganz am Ende entdeckt werden und von anderen gläubigen Menschen noch nicht entdeckt worden sein. Es ist kein Argument gegen die Wahrheit. Noch ein Punkt. Der Heilige Geist wird in der Bibel mit sächlichen Attributen beschrieben. Man kann viele Bibelstellen finden, wo der Heilige Geist sächlich beschrieben wird. Das ist eine wahre Behauptung, das ist ein wahres Statement. Das stimmt. Schauen wir uns ein Beispiel an. Und daraus wird jetzt geschlussfolgert, weil in der Bibel viele Punkte zu finden sind, wo der Heilige Geist sächlich beschrieben ist, muss er sächlich sein. Also sozusagen keine Person, sondern eine Kraft. Schauen wir mal gemeinsam Lukas 2 an. So ein Beispiel, ja, ein Gefühl bekommt für Argumentationsstruktur. Lukas 2 und dort, Verzeihung, Lukas 1 und dort Vers 35. Ein interessantes Beispiel. Lukas 1, Vers 35. Lukas 1, Vers 35, die Bibel sagt, und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Den ganz klaren Parallelismus, Heilige Geist wird gleichgesetzt mit der Kraft des Höchsten. Könnt ihr das sehen? Ohne jede Frage. Jetzt ist dieser Text so zu verstehen, dass der Heilige Geist deswegen keine Person sein kann. Schauen wir weiter. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Um wen geht es jetzt? Um Jesus. Wie wird er beschrieben? Als das Heilige. Wenn ich logisch schlussfolgere, muss ich sagen, Jesus ist keine Person, weil er wird sächlich beschrieben. Wenn es eine Person in der Bibel gibt, Jesus, die zweifellos eine Person ist und sie mit sächlichen, als eine sächliche Sache beschrieben werden kann, dann kann ich jetzt nicht mehr behaupten, dass jemand keine Person sein kann, nur weil er sächlich beschrieben wird. Weil es gibt ein Gegenbeispiel. Und eine Wahrheit ist erst eine Wahrheit, wenn sie von allen Bibelstellen unterstützt ist. Seht ihr das? Das eine Gegenargument, das ist in der Mathematik so, wenn es ein Gegenbeispiel gibt, fällt die ganze Theorie flach. So schön sie auch war, aber sie ist leider nicht dann dadurch geprüft und bewiesen. Noch ein Punkt. Das Wort Kraft. Was man jetzt machen müsste, man müsste sich eine Konkordanz nehmen und das Wort Kraft überall nachschauen. Man käme an einige interessante Stellen. Schaut mal mit mir in Habakuk. In Habakuk. Habakuk. In Habakuk 3, Vers 19 steht, Gott, der Herr, ist was? Meine Kraft. Jetzt, wenn wir nur einigermaßen logisch sind und wir sagen, Gott, der Herr, ist meine Kraft, dann müssen wir sagen, dass Gott eine Kraft ist und keine Person. Wenn wir vorher sagen, der Heilige Geist ist eine Kraft und deswegen keine Person. Die Frage ist, ja, die Bibel sagt, der Heilige Geist ist eine Kraft, aber heißt das automatisch, dass er keine Person ist? Wir haben mindestens ein Gegenbeispiel, wo Gott als eine Kraft beschrieben ist und wir wissen, er ist eine Person. Das heißt, all die Stellen, die sagen, der Heilige Geist ist eine Kraft, sagen genau das. Sie sagen, er ist eine Kraft. Sie sagen aber nicht, er ist keine Person. Versteht ihr das? Das Argument sagt nur, er ist eine Kraft. Aber in unserem Kopf sagen wir dann, naja, weil er eine Kraft ist, kann er natürlich keine Person sein. Das ist eine Interpretation, die in der Bibel gar nicht steht. Schaut mal mit mir in Hebräer 3. Hebräer 3. Hebräer 3, Vers 7. Hebräer 3, Vers 7. Dort sagt die Bibel, darum wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht wie in der Auflehnung am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten. Sie prüften mich und sahen meine Werke 40 Jahre lang. Darum wurde ich zornig über jenes Geschlecht und sprach, immer gehen sie in ihrem Herzen in die Irre. Und sie haben meine Wege nicht erkannt, sodass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Jetzt, wenn ihr sowas in der Bibel findet, wann immer ihr es findet, dass irgendetwas zitiert wird, macht euch die Mühe und schaut nach, wo es zitiert wird. Die Bibel sagt hier ganz, Paulus sagt ganz deutlich, dass dieses Zitat gesagt wurde von wem? Vom Heiligen Geist. Jetzt schauen wir nach, wo das vorkommt. Wisst ihr, wo es vorkommt? Wo das ein Zitat her ist? Psalm 95, ganz genau. Schlagen wir auf, Psalm 95. Psalm 95 ab Vers 7. Psalm 95 ab Vers 7. Denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Schafe seiner Hand. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie bei der Herausforderung am Tag der Versuchung in der Wüste. Wo mich eure Väter versuchten, sie prüften mich und sahen doch mein Werk. 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht und ich sprach, sie sind ein Volk, das in seinem Herzen in die Irre geht und sie haben meine Wege nicht erkannt, sodass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Wer sagt das nochmal nach Hebräer?
Der Heilige Geist. Aber der Heilige Geist sagt hier, sie haben mich versucht. Jetzt, hier wird eine Geschichte angespielt. Welche Geschichte wird hier angespielt? Die Geschichte bei Massa und Meriba, nicht wahr? Das heißt, was muss ich tun als Bibelstudent? Ich muss nachschauen bei Massa und Meriba.
Schauen wir gemeinsam. Zweite Mose 17. Zweite Mose 17. Vers 7.
2. Mose 17, Vers 7. Da gab man dem Ort den Namen Massa und Meriba, wegen der Herausforderung der Kinder Israels und weil sie den Herrn versucht und gesagt hatten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht?
Das Wort Herr steht hier in großen Buchstaben. Wisst ihr, was das bedeutet?
Jahwe. Wer ist versucht worden bei Massa und Meriba nach 2. Mose? Jahwe. Psalm sagt, ihr habt mich versucht. Und Hebräer sagt, wer sagt das? Der Heilige Geist. Seht ihr, der Text erklärt sich selbst. Der Heilige Geist gehört zu, Jahwe ist ein Name für den Heiligen Geist auch. Könnt ihr sehen? Jahwe ist versucht worden. Er sagt, ich bin versucht worden. Und Paulus sagt, das war der Heilige Geist, der das gesagt hat. Die Texte sind eindeutig. Und wir könnten eine ganze Menge mehr hier sagen. Ich möchte eine Sache noch kurz ansprechen. Und zwar das Argument, was gebraucht.
Unsere Adventpioniere haben nicht daran geglaubt. Schon mal gehört? Unsere Adventpioniere haben nicht daran geglaubt.
Und die Wahrheit ist, ja, die meisten haben nicht an eine Dreieinigkeit geglaubt. Gegenfrage. Wie viele Bibelkonferenzen gab es über das Thema Dreieinigkeit? Wie viele Bücher sind geschrieben worden von Pionieren, die das Thema nach langen Nächten studiert haben und dann eine Gesamtabhandlung über die Dreieinigkeit geschrieben haben? Ich kenne kein einziges. Bis heute hat noch niemand. Alles, was wir haben von ihnen, sind Aufzeichnungen aus irgendeinen anderen Werken, wo sie irgendwann auch mal auf die Dreieinigkeit eingehen. Und hier ist der interessante Punkt. Wenn ihr die Milleriten studiert, werdet ihr feststellen, dass die Milleriten zu ungefähr 80%, alle milleritischen Prediger, 80% Trinitarier waren. Habt ihr das gewusst? 80% ungefähr aller milleritischen Prediger waren Trinitarier, weil sie kamen von den Methodisten, die sind Trinitarier, sie kamen von den Baptisten, sind Trinitarier, sie kamen von anderen Kirchen, den Presbyterianern und so weiter, Lutheranern und so weiter. Miller selbst war ein Trinitarier, habt ihr das gewusst? Miller war ein Trinitarier, hat es in seinem Glaubensstatement geschrieben. Nun, es gab eine Gruppierung, eine christliche Gruppierung, die waren Antitrinitarier und das war die sogenannte Christian Connection. Ihre bekanntesten Prediger waren James White und Uriah Smith. Und das waren diejenigen, und deswegen schätzen wir sie so sehr, die einzigen von allen den milleritischen Predigern waren, die festgehalten haben an 1844 und den Sabbat angenommen haben und so weiter. Sie haben aber niemals das Thema Dreieinigkeit studiert. Woher haben sie ihre Meinung übernommen?
Sie haben einfach das geschrieben, was sie vorher kannten. Aus welcher Kirche kommt Ellen White?
Methodisten. Die Methodisten sind was für eine Gruppierung? Trinitarier oder Antitrinitarier?
Trinitarier.
Kennt ihr irgendein Statement, wo sie sagt, nach Bibelstudium habe ich die Trinitätslehre aufgegeben? Irgendein Statement? Nein. Das gibt es nicht. Der Punkt ist, und jetzt achtet sehr genau, was ich sage. Ich glaube, das Thema Dreieinigkeit wird überbewertet. Warum? Ellen White hat jahrzehntelang kein Problem darin gesehen, dass ihr Mann und Pioniere und viele andere etwas anderes geglaubt haben. Weil sie wusste, es hat noch niemand wirklich studiert. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, das Thema Dreieinigkeit ist in Wirklichkeit in unserer Zeit nicht mehr das Thema Dreieinigkeit, sondern das Thema der Autorität von Ellen White. Das ist das eigentliche Problem. Denn wir wissen, deswegen spreche ich das überhaupt an. Ich glaube, man kann in den Himmel kommen, egal was man glaubt. Ich glaube aber nicht, dass man in den Himmel kommt, wenn man inspirierte Propheten ablehnt. Und das ist das eigentliche Problem. Da ist der Angriffspunkt, denn der Teufel ist zornig auf die, die haben die Gebote Gottes und das Zeugnis Jesu. Und nur für den Fall, dass ihr es noch nicht gehört habt, möchte ich euch einige wenige Zitate vorlesen. Sie sagt, es ist für uns nicht wichtig, genau erklären zu können, was der Heilige Geist ist. Es ist nicht wichtig. Das Wesen des Heiligen Geistes ist ein Geheimnis. Menschen können es nicht erklären, weil Gott es ihnen nicht offenbart hat. Und wenn euch jemand sagt, Gott hat mir offenbart, ich weiß genau, wer und was der Heilige Geist ist, was er nicht ist, dann haben wir ein inspiriertes Statement, das sagt, Gott hat es ihnen nicht offenbart. Der Mensch lebt aus jedem Wort. Und das ist Glaube. Das Wesen, weil Gott es ihnen nicht offenbart hat. Schwärmerische Menschen mögen Schriftstellen zusammenbringen und auf ihnen einen menschlichen Gedankenbau errichten, aber die Annahme solcher Ansichten vermag die Gemeinde nicht zu stärken gegenüber Geheimnissen, die für das menschliche Verständnis zu tief sind, ist Schweigen Gold. Wisst ihr, ihr sagt, Menschen werden viele Schriftstellen zusammenbringen, um eine Theorie zu stärken. Ich möchte euch meine persönliche Geschichte sagen, weil ich habe sehr viel Verständnis für diejenigen, die glauben, dass der Heilige Geist keine Person ist, weil ich selbst das geglaubt habe. Sag ich ganz ehrlich. Ich möchte euch sagen, wie ich dazu gekommen bin. Ich bin dazu gekommen beim Lesen eines Traktates. Ich war ungefähr 17, 18 Jahre alt und habe ein Traktat gelesen von einem Bruder. Die Unterschrift war von Unmündigen zu Unmündigen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Vielleicht gibt es ja so viele Traktate. Ich habe das gelesen und hatte noch niemals in meinem Leben so etwas gehört. Und hier ist etwas, was passiert ist. Ich habe es gelesen und war davon begeistert. Und ich habe es angefangen, anderen weiterzugeben. Habe es mit anderen geteilt. Ich hatte es noch nicht ganz hundertprozentig geprüft. Ich habe alle Bibelstellen nachgelesen, die dort noch standen. Habt ihr das gesehen? Wunderbar, Ellenwald, Bibel und so weiter. Und habe es anderen weitergegeben. Und hier ist der Mechanismus. Wenn ich anfange, etwas weiterzugeben, wovon ich überzeugt bin, wird es immer schwieriger, das zu revidieren. Versteht ihr den Mechanismus? Weil das ist ja auch, das ist ein Mechanismus, den Gott geschaffen hat, weil er eigentlich sehr gut ist. Denn indem wir die Wahrheit weitergeben, werden wir immer fest an der Wahrheit gegründet, nicht wahr? So hat Gott das eigentlich geschaffen. Gott hat uns diesen Mechanismus geschaffen, dass wenn wir die Wahrheit weitergeben, werden wir fest an der gegründet. Er funktioniert aber in allen Bereichen. Wenn ich etwas weitergebe und es verteidige dann auch gegen Einwände, glaube ich es immer mehr und immer mehr. Und ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Bibelstellen, die tatsächlich, wenn man sie aneinander reiht, den Eindruck erwecken, dass der Heilige Geist keine Person sein kann. Aber ich glaube, dass wir jetzt sehen konnten, dass viele dieser Argumente einfach nicht haltbar sind und dass die Bibel tatsächlich einen Punkt macht, den möchte ich mit euch jetzt machen. Das wichtigste Argument, das immer gebraucht wird, ist, das Wort Geist ist halt wie bei uns, nicht wahr? Der menschliche Geist. Das ist immer die Analogie, die gemacht wird. Gottes Geist ist halt sein Geist, so wie wir einen Geist haben. Was ist das Argument? Man liest, dass es Geist heißt und nimmt jetzt die Interpretation, die wir als Deutsche dem Wort Geist oder als Engländer dem Wort Geist zufügen und setzt es in die Bibel rein. Das kann gar nicht gut gehen. Meine Frage ist, wie wird das Wort Geist in der Bibel verwendet? Schaut mal mit mir in 1. Johannes. In 1. Johannes 4, Vers 1. Die Bibel sagt, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind wer ausgegangen? Viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Darum erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr jetzt gehört habt, dass er kommt. Und jetzt ist er in der Welt. Wird das Wort Geist hier für eine Kraft verwendet oder für Menschen? Kann das Wort Geist in der Bibel für Personen verwendet werden, ja oder nein? Ja, das heißt, das Argument, da steht Geist, deswegen kann es keine Person sein, ist nicht biblisch. Das Wort Geist kann für Menschen verwendet werden. Es wird auch bei Petrus so verwendet, zum Beispiel in 1. Petrus 4, Vers 19 und 20. Verzeihung, 3, Vers 19 und 20. 1. Petrus 3, Vers 19 und 20, sie sagt, in welchem er auch hinging und den Geistern im Gefängnis verkündigte, die vor Zeiten sich weigerten zu glauben, als Gottes Langmut einstmals zuwartet in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in der wenige, nämlich 8 Seelen hindurch gerettet wurden durchs Wasser. Ist das Wort Geist hier verwendet für eine Kraft oder für Menschen, die auf der Erde wandelten, als Noah gepredigt hat? Für Menschen, die wahre Personen waren. Das Wort Geist im Griechischen hat einen weiteren Bedeutungsspektrum, offensichtlich in der Bibel, als wir es mit unserem deutschen Denken vielleicht vermögen. Und hier ist die Gefahr. Es passiert so oft, dass wir ein Wort lesen und dann mit unserer deutschen Kultur, mit unserem deutschen Denken hineingehen. Typisches Beispiel, das Wort Liebe. Wenn wir an Liebe denken, denken wir an Schmetterlinge im Bauch, Gefühle, nicht wahr? Es ist so warm und kuschelig. Aber wir haben gestern gesehen, die Bibel versteht unter Liebe etwas völlig anderes. Und wenn wir nicht die biblische Definition haben, werden wir in einer gesamten Theorie daneben gehen. Wenn wir nicht verstehen, wie weit der biblische Geistbegriff ist, werden wir daneben gehen. Deswegen hütet euch vor Scheinargumenten. Wisst ihr, ich würde euch etwas sagen über William Miller, was mich so begeistert an ihm. Was mich so begeistert. Wisst ihr, wann William Miller sich bekehrt hat? Im Jahre 1816. Er hat dann angefangen, die Bibel systematisch zu studieren, und zwar bei 1. Mose 1, Vers 1 anfangend. Und er ist nicht weitergegangen, bis er alles verstanden hat. Ich meine, er hat immer noch Fehler gemacht. Aber er ist sehr systematisch angefangen, mit Konkordanz und Bibel, ohne Kommentar. Konkordanz ohne Traktat. Bibel und Konkordanz. Wie lange hat er gebraucht, bis er auf 2300 Abende morgen 1843 damals noch gekommen ist? Im Jahre 1818, 2 Jahre. Wisst ihr, was er dann gemacht hat? Als er herausgefunden hat, dass Jesus, wie er damals glaubte, um das Jahr 1843 wiederkommt. Wisst ihr, was er gemacht hat? Was hättet ihr gemacht? Es ist das Jahr 1818. Ihr kriegt raus, dass Jesus wahrscheinlich um 1843 wiederkommt. Ihr wisst, die ganze Welt muss gewarnt werden. Was würdet ihr machen? Predigen, ne? Drucken und machen und so. Wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat 5 Jahre lang geprüft. Nicht ein Sterbenswörtchen gesagt. Er hat 5 Jahre lang seine Theorie geprüft. Und wisst ihr, was er sagt? Er sagt, ich habe jeden möglichen Einwand dagegen untersucht. Jeden möglichen. Und er sagt, in all meiner späteren Verkündigungszeit ist nicht ein einziger Kritiker aufgestanden. Es gab viele Kritiker. Nicht ein einziger Kritiker aufgestanden, der nur irgendeinen Einwand vorgebracht hätte, den ich nicht vor in diesen 5 Jahren schon selbst mir beantwortet hätte. Und dann sagt er, in diesen 5 Jahren habe ich viele Einwände beantwortet, auf die keiner meiner Kritiker gekommen ist. Der Mann hat sich wirklich gründlich abgesichert. Und den Fehler, den ich schon so oft gemacht habe, ist, dass ich mir im Bibelstudium ganz toll was entdeckt habe. Gott hat mir was gezeigt, an dem und dem Tag. Und jetzt muss es raus in die Welt. Nein, ich bin ein Mensch. Gott hat schon so viele Menschen gebraucht und benutzt, aber deswegen waren sie nie unfehlbar. Und wenn euch jemand sagt, ich bin hundertprozentig sicher und es kann nur so sein, Vorsicht. Vorsicht. Miller hatte eine andere Einstellung. Miller hat gesagt, okay, du hast was zu sagen, dann ich höre dir zu. Zeig mir mal die biblischen Argumente, die Daten, die du hast. Okay, das ist interessant. Und glaubt ja nicht, dass Miller sich nicht auch ändern konnte. Miller war offen für die Bibel. Und Miller hat geprüft und geprüft und geprüft und geprüft und geprüft. Und als er alles geprüft hat, hat er nochmal alles geprüft. Weil es könnte ja sein, dass irgendein Text nicht mit seiner Theorie übereinstimmt. Und wenn du auch nur einen Text findest, der mit deiner Theorie nicht wirklich übereinstimmt, wirst du ihn absichtlich übersehen? Wirst du behaupten, dass es vielleicht gefälscht? Oder wirst du sagen, hast du die Demut zu sagen, okay, vielleicht liege ich tatsächlich falsch. Wie ist es so mit Ellen White gegangen? Weil ich glaube persönlich, dass Ellen White inspiriert ist. Ich glaube, dass es keinen Unterschied in der Inspiration gibt. Wenn Gott inspiriert, dann inspiriert er richtig. Und deswegen sind mir folgende Zitate sehr wichtig geworden. Sie sagt, es gibt 3 lebendige Personen in der himmlischen Dreizahl, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Sie sagt, der Heilige Geist ist genauso eine Person, wie Gott eine ist. Und das ist für mich der eigentliche Punkt. Der eigentliche Punkt ist für mich, ich möchte dem Geist der Weissagung vertrauen. Ohne diese Zitate, sie zu wissen, glaube ich, es ist kein Problem, man kann in den Himmel kommen oder nicht. Aber wenn man sie weiß und behauptet, Ellen White folgen zu wollen, und man kennt dieses Zitat, hat man nur eine Entscheidung. Entweder man behauptet, diese Dinge sind gefälscht, und dann sollte man besser zum Ellen White Ästhet fahren und die Dokumente sich zeigen lassen und den Beweis erbringen. Ansonsten könnte man sich des 9. Gebotes schuldig machen. Wenn man nur Dinge behauptet, die man nicht beweisen kann. Denn es geht hier um einen Propheten und das Wort Gottes. Meine lieben Freunde und Geschwister, Hände weg von der Bundeslade, sagt Ellen White. Wir machen sonst den gleichen Fehler wie die historisch-kritischen Liberalen, die an der Bibel rumschnippeln. Hände weg von der Arche. Manchmal ist das Wort Gottes ein Hammer, der unsere ganze Theoriegebäude zerschlägt. Aber danke dafür, dass er das ist. Ganz kurzer Punkt zu den Mondsabbaten. Ich weiß nicht, ob das bei euch... Nein, ganz kurz, das müssen wir machen. Ganz kurzer Punkt zu der Frage, ist Jesus Gott?
Ich will gar nicht auf die Hunderten von Ellen White Zitaten eingehen. Ich möchte euch nur einen Punkt sagen. In Johannes 1, Vers 1, ihr kennt es, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott.
Die Bibel sagt, im Anfang war das Wort. Das heißt, wo ist der Anfang? Gehen wir mal hier, hier ist der Anfang, okay? Da war das Wort. Ah, vielleicht ist da der Anfang. Das Wort war schon da. Ist hier der Anfang? Das Wort war schon da. Egal wie weit ihr zurückgeht, wo der Anfang auch gewesen ist, das Wort war schon da. Und das Wort war Gott. Manche sagen,
naja, aber die Bibel sagt doch, er war der Erstgeborene der Schöpfung Gottes, nicht wahr? Schaut mal mit mir in Kolosser 1, Vers 16. Typisches Beispiel für ein Argument. Kolosser 1, Vers 16. Wir müssen lernen, biblisch zu denken. Kolosser 1, Vers 16, Vers 15, Verzeihung. Dort heißt es, dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Oder wörtlich wieder, der Erstgeborene aller Schöpfung. Das ist übrigens der Standardvers der Zeugen Jehovas, um zu beweisen, dass Jesus nicht Gott ist. Schaut mal mit mir in Vers 18. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den
Toten.
Damit er in allem der Erste sei.
Ist Jesus der Erste, der von den Toten auferstanden ist? Ja oder nein? Nein. Das heißt, Erstgeborene bezieht sich hier nicht auf Zeit. Denn es gibt mindestens 6 oder 7 Personen, die vor ihm von den Toten auferstanden sind. Könnt ihr mal aufzählen? Mose, nicht wahr? Henoch ist nicht von den Toten auferstanden. Er ist im Himmel, aber er ist nicht von den Toten auferstanden. Lazarus. Wer noch? Ja, genau. Dann, ganz genau. Und dann noch dieser Mann, der auf die Gebeine von Elisa gefallen ist. Kennt ihr die Geschichte? Interessante Geschichte. Ja, da fällt er auf die Gebeine und steht wieder auf. Ich glaube, das war eine interessante Beerdigung. Was meint ihr? Er war nicht der Erste in Bezug auf Zeit. Also was bedeutet Erstgeborene in diesem Zusammenhang? Der Erstgeborene ist nicht nur der in Bezug auf Zeit, sondern es kann auch bedeuten, der Erstgeborene in Bezug auf Rang. Denn der Erstgeborene der Bibel hat immer die doppelte Portion. Er war immer der Führer des Hauses. Und wie wird es in diesem Kontext gebraucht? Schaut Vers 18 an. Er ist das Haupt des Leibes. Geht es hier also um den Ersten und den Anfang im Rang oder in Bezug auf Zeit? In Bezug auf Rang. Er, der über alle Schöpfung ist. Übrigens sagt die Bibel, denn alles ist durch ihn geschaffen und es ist nichts entstanden, was nicht durch ihn geschaffen ist. Also entweder hat Jesus sich selbst erschaffen, oder er ist kein Geschöpf. Denn alles, was geschaffen worden ist, alles, was entstanden ist, ist durch ihn entstanden. Und Jesus sagt übrigens in Johannes 8,
ihr kennt es wahrscheinlich, oder? In Johannes 8. Dort sagt er in Johannes 8, Vers 58, Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Und worauf spielt er an?
Ich bin, der ich bin. Der ich bin hat euch gesandt. Wie oft kommt es vor in dem Vers? 3-mal. Wie oft kommt das Wort Bild vor in 1. Mose 1, Vers 26, 27? 3-mal. Wie oft kommt das Wort Schaffen vor in diesen beiden Versen? 3-mal. Wie oft heißt es heilig in Offenbarung? 4? 3-mal. Und lasst euch nicht erklären, dass Elohim ein Majestätsplural ist. Nur mal so für die, die ins Hebräische gehen. Das braucht man gar nicht. Elohim wird auch verwendet im ersten Gebot. Wie heißt das erste Gebot? Du sollst keine anderen Elohim haben. Ist das ein Majestätsplural für die anderen Götter? Nein, das ist kein Majestätsplural. Die werden nicht zur Majestät erhoben. Es ist einfach Mehrzahl. Elohim ist Mehrzahl.
Jesus ist Gott. Und wisst ihr, warum das so wichtig ist?
Und das ist mir noch viel wichtiger als die Frage vom Heiligen Geist. Denn der große Kampf geht zwischen Satan und Michael. Was heißt Michael? Wer so ist wie Gott. Punkt. Und wer kämpft da gegen an, dass jemand so ist wie Gott? Satan. Wenn ihr die Prinzipien verstanden habt, werdet ihr bei Bibelstudium auch erkennen, von wo der Wind weht. Noch ein Punkt zu den Mondsabbaten. Habt ihr das schon mal gehört von den Mondsabbaten oder ist euch das unbekannt? will euch auch nicht verwirren. Aber ihr habt schon mal gehört, oder? Ganz einfache Frage. Was ist die Begründung in 2. Mose 20, um den Sabbat zu halten? Denn Gott, der Herr, hat, denn in 6 Tagen hat Gott, der Herr, Himmel und Erde und alles geschaffen. Als Gott die Erde schuf, wann schuf er den Mond? 4. Tag. Da war die Erde schon mindestens 3 Tage alt. Ist die erste Woche nach dem Mond berechnet worden, ja oder nein? Nein. Der Sabbat ist nicht nach dem Mond zu berechnen. Denn der Sabbat kommt von der Schöpfungswoche und die Schöpfungswoche war da, bevor der Mond da war. Okay? Und wenn noch 1000 Argumente dazu gebracht werden, dieses eine Argument dagegen spricht gegen die ganze Theorie. Schaut mit mir. Wie habt ihr es mit den Festen? Die israelitischen Feste? Laubhüttenfest? Ich möchte nur einen Gedanken sagen dazu. Vielleicht habt ihr das Argument gehört, dass die Festtage gehalten werden müssen, weil es ja steht ein ewiges Zeichen. Nicht wahr? Schon mal gehört? Das Argument habe ich schon widerlegt mit unserem Punkt über den Sabbat. Es sind ein ewiges Zeichen, das stimmt. Was heißt ewig? Ewig heißt, es besteht so lange, bis es aufhört. Gibt es einen Unterschied zwischen dem Sabbat und dem Festsabbat? Was ist der Unterschied zwischen dem Sabbat und dem Festsabbat? Was haben alle Festsabbate gemeinsam, was der Sabbat nicht hat? Alle Festsabbate waren deswegen da, um zu opfern. Ihr könnt 3. Mose 23 durchgehen. Alle Festsabbate waren zum Opfern da. War der Sabbat zum Opfern gedacht? Nein. Warum nicht? Es gab noch keine Sünde, als der Sabbat geschaffen wurde. Oder dann in die Welt gebracht wurde. Es gab keine Sünde, also braucht auch kein Opfer gemacht werden. Und hier ist ein interessanter Gedanke, über den man nachdenken könnte. Als Gott Abraham und Mose und Henoch und Daniel vergeben hat, hat er ihnen wirklich vergeben? Ja oder nein? Hat er ihnen vergeben? Natürlich hat er ihnen vergeben. Aber wodurch wird uns eigentlich vergeben? Wodurch wird uns vergeben? Durch das Kreuz, oder? Am Kreuz hat Jesus den Preis bezahlt. Wie kann Gott also Menschen vergeben, für die er noch gar nicht bezahlt hat? Stell dir vor, ich schenke jedem von euch einen Ferrari. Sehr unwahrscheinlich. Aber nehmen wir mal an, und ich hätte den noch nicht bezahlt. Was würde ich dann machen? Was würde ich machen? Ich würde Schulden machen, quasi sozusagen. Ja? Ich würde sozusagen Schulden machen, um euch etwas Gutes zu geben. Der Gedanke ist, dass Gott im Erlösungsplan 4000 Jahre lang Schulden gemacht hat. Er hat Schulden gemacht. Er hat etwas vergeben, etwas weitergegeben, was er eigentlich noch nicht wirklich hatte. Denn die Bibel sagt, das Blut von Stieren und Böcken kann die Sünde nicht wegnehmen. Er hat Schulden gemacht. Jetzt, wenn ihr Schulden macht, was ist wichtig, damit man auch sich daran erinnert, dass es Schulden sind? Man braucht einen Schuldschein. Man muss irgendwo aufschreiben, dass man Schulden gemacht hat. Man muss sich daran erinnern, dass es noch nicht bezahlt ist, oder? Jetzt, wodurch hat Gott das Volk Israel erinnert, dass es noch nicht bezahlt ist? Durch die Opfer. Er hat sie immer daran erinnert. Nicht wahr? Es geht um die Erinnerung. Und was sagt die Bibel in Kolosse 2? Dass er den Schuldschein ans Kreuz genagelt hat. Er hat den Schuldschein zerrissen. Und was ist zerrissen im Tempel? Der Vorhang. Wenn jemand die Festsabbate halten möchte und sagt, das steht in der Bibel, dann bitte haltet sie richtig. Geht nach Jerusalem 3-mal im Jahr und opfert. Man kann nicht das halbe Fest buchstäblich halten, das andere geistig. Entweder ganz oder gar nicht. Ganz oder gar nicht. Aber wenn ihr wieder Tiere opfert, fragt euch, warum Jesus gestorben ist. Das ist die Frage. Und könnte es sein, dass hier wieder ein Angriff kommt, mal von einer ganz anderen Seite, nicht von links, sondern vielleicht von rechts. Weil wisst ihr, der Weg, den Ellen White gesehen hat, zum himmlischen Jerusalem, da war nicht links großer Graben und rechts nur Wiese, nicht wahr? Es geht links und rechts ab. Lass mich noch ganz kurz auf noch ein heißes Eisen kommen. Ich hoffe, ihr lasst mich hinterleben. Aber auch wenn schon. Zukunftsinterpretation der Prophetie. Wer von euch hat schon mal gehört über Daniel 12, die 1290 Tage, die 1335 Tage und all diese Zeitprophezeiungen, von denen wir noch niemals was gehört haben in unseren Daniel-Prophezeiungen, nicht wahr? Daniel-Seminaren wollte ich sagen. Weil meistens, wenn wir überhaupt Evangelisation machen, machen wir Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, das muten wir höchstens noch unseren eingefleischten Gästen zu und dann hören wir schon meistens auf, nicht wahr? Daniel 9. Wer von euch hat sich... Ihr müsst euch nicht melden.
Schauen wir mal gemeinsam Daniel 12, wir wollen es nicht ausführlich studieren, ich möchte euch nur ein paar wenige Punkte sagen, die euch mal zum Nachdenken anregen können. Daniel 12. Und wisst ihr,
wer von euch kennt Viktor Hutev? Wer hat den Namen Viktor Hutev mal gehört? Keiner. Wenn ihr in England oder Amerika seid, hättet ihr ihn alle gekannt. Viktor Hutev war um die 30er Jahre der Gründer von Shepherd's Rod. Schon mal Shepherd's Rod gehört? Das ist eine der größten Abspaltungen von der Adventgemeinde in den USA. Haben sie auch gesplittert und geteilt und so weiter. Viktor Hutev in den 30er Jahren war ein unglaublich guter Bibelstudent, der die kleinen Propheten studiert hat. Zacharja, Maleachi, Nahum und so weiter, nicht wahr? Alles das, was man immer nur irgendwie weiß, was in der Bibel steht, aber noch nie gelesen hat, nicht wahr? Als Adventisten haben wir manchmal einen blinden Fleck dort, nicht wahr? Wir kennen Daniel 2, wir kennen Offenbarung 13, aber Zacharja 6? Wahrscheinlich wüssten die wenigsten von euch, was drinsteht, oder? Zacharja 6. Und der Punkt war, Viktor Hutev hat das ausführlich studiert und hat dann Seminare gehalten und hat seine Auslegung davon präsentiert, die war ein bisschen anders als... hat ein bisschen zu neuen Punkten geführt, die wir als Adventgemeinde vorher nicht vertreten haben. Der Punkt war nur, erstens, alle waren total begeistert, oder viele, weil sie hatten sowas noch nie gehört. Endlich mal jemand, der uns die kleinen Propheten erklärt, nicht wahr? Endlich mal jemand, der uns die Dinge erklärt, die wir sonst noch nie verstanden haben. Und dann gab es auch nicht wirklich jemanden, der was dagegen sagen konnte, denn kaum einer hatte sich damit beschäftigt. Schaut, solche obskuren Prophetien, die bisher nicht sehr im Rampenlicht standen, bilden ein wunderbares Nährfeld für Irrlehren, weil es gibt da nicht viel. Der Satan hätte Schwierigkeiten, eine Irrlehre basierend auf Daniel 2 einzuführen, nicht wahr? Weil es gibt so viele Millionen von Adventisten, die wissen, wie Daniel 2 ist, das ist schwer da irgendwas. Aber über solche Punkte, die kaum einer richtig kennt, richtig studiert hat, ist es ein bisschen einfacher. Versteht ihr den Gedanken? Daniel 12. Daniel 12 war mal sehr bekannt unter Adventisten, das ist aber schon wahrscheinlich 150 Jahre her. Leider.
Ich liebe Daniel 12. Wir studieren gerade in der.
Bei uns in Bad Cannstatt, wir machen Offenbarung Vers für Vers. Wir haben 2008 angefangen, wir gehen jede Woche ein Vers, anderthalb Stunden und wir sind jetzt bei Offenbarung 10 angekommen. Und dadurch, dass Offenbarung 10 sehr identisch ist mit Daniel 12, hat viele Parallelen, sind wir auch oft in Daniel 12. Eine Frage habe ich auch nicht. Was sagt der große Kampf? Wann beginnt die Zeit des Endes? Wisst ihr das? Wer von euch hat den großen Kampf vor kurzem mal wieder gelesen? Die Zeit des Endes, das ist ein ganz stehender Begriff, braucht man in Daniel 11, zur Zeit des Endes, Daniel 11, Vers 40. Ganz fester Begriff. Das ist eine ganz uradventistische Überzeugung. Die Zeit des Endes beginnt im Jahre? Ganz genau, 1798. Meine Frage jetzt ist, woher wissen wir, dass die Zeit des Endes 1798 beginnt? Außer, dass es im großen Kampf steht. Weil Ellen White sagt es, alle Adventisten wissen das eigentlich normalerweise und glauben das auch. Und egal von welcher Seite, links, rechts, oben, unten, alle stimmen ein, die Zeit des Endes, es sei denn so ganz Liberale, die Prophetie ganz ablehnen, 1798 ist die Zeit des Endes. Woher wissen wir das? Es gibt nur einen Punkt 1798 als den Startpunkt für die Zeit des Endes zu nehmen. Und der findet sich in Daniel 12.
Schaut mal mit mir in Daniel 12, Vers 6. Vers 4. Du aber, Daniel, verschließe diese Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden darin forschen und die Erkenntnis wird zunehmen. Und ich, Daniel, schaute und siehe, da standen zwei andere da. Der eine an diesem Ufer des Flusses, der andere am jenseitigen Ufer des Flusses. Vers 6. Und einer sprach zu dem in Leinen gekleideten Mann, der oberhalb der Wasser des Flusses stand, wie lange wird es dauern, bis diese unerhörten Zustände zu Ende sind? Und dann kommt die Antwort, Vers 7. Da hörte ich den in Leinen gekleideten Mann, der oberhalb der Wasser des Flusses war, wie er seine rechte und seine linke zum Himmel erhob und bei dem schwor, der ewig lebt, eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Woher kennt er diesen Abschnitt? Eine Zeit, zwei Zeiten, eine halbe Zeit. Das ist Offenbarung 12, ganz genau, Vers 6 und Vers 14. Wir wissen, das sind diese 1260, Daniel 7 auch. Das ist ganz klar Referenz zu den 1260 Jahren von welchem Datum an? 538 bis 1798. Wenn wir Daniel 12 mit diesen Zeitprophezeiungen in die Zukunft legen, gibt es
auf dieser Welt keine Möglichkeit mehr, 1798 als die Zeit des Endes zu berechnen. Und alle unsere Adventpioniere haben es aus Daniel 12.
Das weiß nur kaum einer von denen, die Daniel 12 in die Zukunft legen wollen.
Sogar in den Büchern, die sie meistens schreiben, steht, dass Daniel, weil sie das für Daniel 11 brauchen dann, dass 1798 die Zeit des Endes war, für Daniel 11, Vers 40, aber sie können es nie wieder belegen, weil der einzige Punkt, es zu belegen, ist in Daniel 12. Und wisst ihr was? Alle Zeitprophezeiungen in Daniel 12 sind symbolisch.
Ich habe nicht die Zeit, euch das alles zu erklären. Ich möchte nur, dass ihr wisst, dass es dafür eine adventistische, uradventistische Auslegung gibt, die leider in Vergessenheit geraten ist, die aber tatsächlich sagt,
dass eine Segnung stattfindet für alle diejenigen, die bis 1843 warten. Ihr wisst, dass die 1335 Tage, wenn man sie in Jahre umwandelt, von 508 an ins Jahre 1843 gehen. Viele haben Probleme damit, weil sie glauben, es müsste bis 1844 gehen. Aber der Punkt ist, dass der Segen des Wartens für diejenigen war, die auf 1843 gewartet haben. Denn die ganze Millerbewegung hat auf 1843 gewartet und nicht auf 1844.
Ich möchte noch einen ganz kurzen Punkt hierzu sagen, zu den Endzeitprophezeiungen. Ich glaube, es ist wichtig,
dass wenn man Prophetie studiert, zwei Dinge tut. Erstens, immer vom Einfachen zum Schweren geht. Zweitens, immer sicherstellt, dass das, was man studiert, immer mit Christus zusammengeht. Und wisst ihr, warum ich ein Problem habe mit der Neuinterpretation von Daniel 12? Daniel 12 ist das Parallelkapitel zur Offenbarung 10. Nicht wahr? Da kommt, ist das geöffnete Büchlein dann. Da ist der gleiche Schwur mit der geöffneten Hand. Und Offenbarung 10 ist ohne jede Frage die Geburtsstunde unserer Gemeinde. Jetzt, wenn ich Daniel 12 in die Zukunft lege, dann gnade euch Gott, dann habt ihr keine biblische Basis mehr, warum wir 7-Tags-Adventist sind. Die ist dann einfach aus dem Fenster geflogen. Warum macht das der Satan? Weil er Kampf führt gegen die Übrigen.
Und nie mehr gesagt.
Nur noch ein typisches Nicht-Argument. Man sagt, in Daniel 12 müssen die Zeitprophezeiungen buchstäblich sein, als buchstäbliche Tage, weil es ja sonst keine Symbole gibt. Schon mal gehört das Argument? Es gibt keine Symbole in diesem Kapitel, deswegen muss es buchstäblich sein. Wie ist es in Daniel 9? Wie viele Symbole gibt es in Daniel 9? Kennt ihr Daniel 9? Vers 24 bis 27? Die 70 Wochen? Wie viele Symbole gibt es da? Eins. Wie viele Symbole gibt es hier? Zwei. Daniel 9 ist symbolisch, die Zeitprophezeiung, die 70 Wochen, oder buchstäblich? Symbolisch. Also wenn Daniel 9 mit einem Symbol eine symbolische Zeitprophezeiung hat, dann darf Daniel 12 mit zwei Symbolen wohl auch eine symbolische Zeitprophezeiung haben, oder? Das ist biblische Logik.
Ihr Lieben, man könnte weitergehen und weitergehen und weitergehen und weitergehen.
Aber ich hoffe, ihr habt den Punkt verstanden. Nicht alles, was wie ein Argument aussieht, ist wirklich ein Argument, weil manchmal dauert es Wochen und Monate und manchmal auch Jahre, bis man eine ganz andere Stelle in der Bibel gefunden hat, die scheinbar nichts mit dem Thema zu tun hat, wo aber, wenn man dieses Argument anwenden würde, totaler Murks rauskommt. Und man deswegen schlussfolgern kann, dieses Argument war noch niemals ein wirklich echtes Argument. Habt ihr das heute ein bisschen sehen können?
Und wozu ich euch einlade, ist nicht, dass ihr meine Meinung übernimmt, sondern dass ihr, egal was ihr denkt, wirklich kritisch mit euch selbst seid.
Und bitte nicht alles, was im Internet steht, und seien es noch so treue Gläubige und seien sie noch so begeistert von Ellen White und von der Gesundheitsreform und von der Kleidungsreform, ist nicht immer die Wahrheit. Es ist nicht immer die Wahrheit. Ihr müsst selbst prüfen, jeder von uns. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen dazu anregen, dass ihr, wenn der Wind der Lehre bläst, und das heißt nicht, dass ihr auch neue Sachen entdecken könnt. Ich möchte euch zum Abschluss
noch ganz kurz sagen, was Ellen White sagt, auf welchen Gebieten wir neues Licht zu erwarten haben.
Wäre es nicht spannend? Es gibt ungefähr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Gebiete, wo Ellen White sagt in ihren Schriften, dass da es immer mehr neues Licht geben wird. Könnt ihr euch aufschreiben, wenn ihr wollt. Sie sagt, es wird sein auf dem Gebiet des praktischen Christseins, sagt sie in Councils to Writers and Editors 48. Sie sagt, es wird neues Licht geben in Bezug auf Reinheit und Heiligkeit. 5. Band der Testimonies 534. Sie sagt, es wird neues Licht geben über den Charakter Gottes. Das ist ein bisschen anders als das, was wir meistens als neues Licht bekommen, nicht wahr? Wir bekommen neues Licht über neue Zeitprophezeiungen, neue und dies und jenes, aber sie sagt, es sind immer die praktischen Dinge, wo neues Licht zu erwarten ist. Sie sagt, es wird neues Licht geben über die Wahrheit in Jesus, das heißt über die Verbindung von unseren Glaubenspunkten mit Jesus. In Christ Object Lessons 133, sie sagt, es wird neues Licht geben in Bezug auf Christus, unsere Gerechtigkeit. sagt sie in den 88 Materials, Volume 2, zweites Band, 537. Sie sagt, es wird neues Licht geben über letzte Ereignisse. Zweiter Band, Erzeugnisse, 692.3. Und in Bezug auf Offenbarung, das Buch Offenbarung und das jüdische Zeremonialsystem. Wisst ihr, dass Ellen White sagt, ganz kurz, weil das manche als Argument für die Feste nehmen, wisst ihr, dass Ellen White sagt, wir sollten Levitikus studieren, das dritte Buch Mose? Es gibt kaum ein anderes Buch in der Bibel, das so spannend ist wie dritte Mose. Warum? Weil dort das ganze Evangelium beschrieben wird. Wir müssen es nur vergleichen mit dem richtigen, nicht einfach nur was lesen und sagen, oh, das müssen wir alles halten, sondern es vergleichen mit Christus und Christus darin finden und ihr werdet Schätze finden. Wenn ihr Christus im fünften Buch Mose, im dritten Buch Mose, im vierten Buch Mose findet, in den Propheten, euer Bibelstudium wird nur noch sein wie Manhu. Ich hoffe, ich konnte euch dazu ein bisschen anregen. Und wir haben jetzt, glaube ich, unsere Fragezeit. Wir haben 20 Minuten eine Frage, glaube ich. Oder gibt es noch mal eine kurze Offiziosität vorher? Sollen wir noch vorher beten, oder? Und wir werden es niemals völlig ergründen. Wir werden bis in alle Ewigkeit weiter studieren. Ich möchte dich bitten, dass Unterschiede in der Meinung uns nicht trennen, sondern dass wir bereit sind, jeder von uns biblische Argumente auf ihre absolute biblische Stichhaftigkeit zu untersuchen. Dass niemand davon ausgeht, dass er zu weise ist, als er zuzuhören. Weder ich noch jemand anders, der hier steht. Ich bitte dich von ganzem Herzen, dass ein Heiliger Geist uns berührt und dass wir immer mehr sensibler werden für die offensichtlichen, vor allem auch die subtilen Angriffe Satans. Ich möchte dich bitten, dass du diese Erfahrungen, die wir heute gemacht haben in deinem Wort, uns auch morgen wieder frisch in Erinnerung rufst und dass wir morgen, möglichst schon früh morgens, wieder ein bisschen Manna finden. Ich bitte dich, dass wir uns auch morgen, wenn wir hier zusammenfinden, dass du uns segnest, wenn wir lernen wollen, wie man Menschen effektiv erreicht, mit der klaren, einfachen und wichtigen Botschaft unserer Zeit. Und danken dir, dass du uns bis hierhin gesegnet hast und dass du uns auch jetzt noch ein gutes Essen schenken möchtest und dass wir Gemeinschaft haben dürfen und voneinander lernen dürfen, aber vor allem von dir lernen durften und weiter lernen dürfen. Wir möchten dich von allen Dingen um eine Sache am meisten bitten, dass wir das, was wir heute Vormittag gehört haben, dass das nicht nur etwas ist, was in unserem Kopf hineingegangen ist, sondern dass wir es wirklich erleben, dass wir durch den ständigen Kontakt mit deinem Wort, durch das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben, durch eine enge und dauerhafte Beziehung zu Jesus, charakterlich so vorbereitet werden, dass du dein Siegel auf uns drücken kannst. Das ist von allen Dingen das Wichtigste. Gib, dass kein anderes Thema uns so viel beschäftigt und so viel Zeit annimmt, dass wir diese vordringliche Aufgabe nicht mehr wahrnehmen können. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du alles für uns bist. Amen. Amen.